Deutschlandfunk. Hintergrund.
Europäischer Kapitalmarkt. Aus Ersparnissen sollen Investitionen werden. Von Kaspar Domen.
Ein Bürogebäude in Berlin-Mitte.
Wir sind bei der Everfone GmbH,
sagt Gründer und Unternehmenschef Jan Julko.
Wir machen Device as a Service, das heißt vereinfacht gesagt, wir vermieten Telefone und Laptops an große Unternehmen und warten die und nutzen die und am Ende des Tages nehmen die zurück, refurbischen die und benutzen die wieder. Das bedeutet Kreislaufökonomie.
400.000 Geräte seien im Umlauf. Aufgrund seiner Erfahrung und seiner Kontakte sei die Anfangsfinanzierung bei der Gründung vor 10 Jahren schnell gelungen.
Die ersten 2 Finanzierungsrunden waren kein Problem, weil das waren wirklich bekannte Business Angels, die gesagt haben, super, wir kennen dich, wir finden die Idee gut, wir machen das. Das war ein Prozess von einer Woche.
Mühsamer war es, als er in weiteren Finanzierungsrunden für das Wachstum der Firma deutlich mehr Kapital benötigte.
Aber in dem Moment, wo man dann 5, 10 und endgültig in Europa ab 20 Millionen, wird die Luft sehr, sehr dünn.
Selbst für sogenannte Unicorns. Als Einhörner bezeichnet man private, nicht börsennotierte Startups, die Risikokapitalgeber angesichts ihres Geschäftspotenzials mit mehr als 1 Milliarde US-Dollar bewerten, was selten der Fall ist.
Und viele gehen an der Stelle eben dann in die USA, in diesen riesigen Kapitalmarkt mit ganz viel auch wagendes Risikokapital.
Sagt Jens Südekum, Ökonom an der Heine-Universität in Düsseldorf und wirtschaftspolitischer Berater von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil. Zwischen 2008 und 2021 verlegten fast 30% solcher in Europa gegründeten Einhörner ihren Hauptsitz ins Ausland, überwiegend in die USA.
Und das ist natürlich industriepolitisch ein Problem, weil wir dadurch dann auch, wenn man so will, unsere besten und erfolgreichsten Startups an der Stelle dann auch ein Stück weit verlieren.
Woran liegt das? Das Geld sei da, betont Südekum und verweist auf die Sparkultur. Im Schnitt sparen Europäer gut 14% ihres Einkommens. Alleine auf Bankkonten lägen rund 10 Billionen Euro. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte beim Weltwirtschaftsforum in Davos im Januar 2025:
We do not lack capital.
Es mangelt uns nicht an Kapital, sondern an einem effizienten Kapitalmarkt, der Ersparnisse in Investitionen umwandelt. Insbesondere für Technologien in der Frühphase, die das Potenzial haben, die Märkte zu revolutionieren.
That have game-changing potential.
2 Monate später verkündete die EU-Kommission dann ihre Strategie für eine sogenannte Spar- und Investitionsunion. Damit will sie vor allem das Geld der Sparer stärker für die Finanzierung von Firmen nutzen, gerade auch junger Unternehmen mit hohem Kapitalbedarf für ihr Wachstum. Außerdem sollen die Ersparnisse der Bürger auch den Ausbau von Infrastrukturen wie Energie- oder Ladenetzen voranbringen. Dazu will die Kommission Hindernisse für grenzüberschreitende Finanztransaktionen beseitigen und dafür sorgen, dass die Aufsichtsbehörden alle Finanzmarktteilnehmer gleich behandeln, egal wo sie in der EU ansässig sind. Das Ziel ist ein europäischer Kapitalmarkt, den es so bislang nicht gibt. Den zusätzlichen Investitionsbedarf pro Jahr in der EU bis 2030 hat Mario Draghi auf 750 bis 800 Milliarden Euro veranschlagt. Der ehemalige Chef der Europäischen Zentralbank hatte der EU-Kommission 2024 einen Bericht zur europäischen Wettbewerbsfähigkeit vorgelegt. Nur mit Investitionen in diesem Umfang könne man demnach gleichzeitig die Digitalisierung und Dekarbonisierung der Wirtschaft schaffen und die europäischen Verteidigungskapazitäten ausreichend erhöhen. Allerdings müsste Europa dafür seine Investitionen um rund 5 Prozentpunkte des Bruttoinlandsprodukts steigern. Das Niveau hatte die Staatengemeinschaft zuletzt in den 1960er und 1970er Jahren erreicht. Zudem müssten die Investitionen stärker europaweit getätigt werden. Bislang wird in Europa vor allem national und dadurch in entsprechend kleineren Märkten investiert, erklärt Ökonom Südekum.
Also deutsche Banken investieren in deutsche Produkte, Projekte, portugiesische Banken in portugiesische und so weiter. Und dadurch entfaltet man eben nicht diesen Größeneffekt. Und das ist der unschlagbare Vorteil eben des amerikanischen Kapitalmarkts. Da spielt es keine Rolle für eine kalifornische Bank, ob das Projekt jetzt in Kalifornien ist oder irgendwo an der Ostküste in Boston. Das spielt keine Rolle. Es ist ein riesiger Kapitalmarkt mit einem gesetzlichen Rahmen, einer Sprache. Und das macht es für die USA eben wesentlich einfacher.
Der Europarechtler Christoph Schallast von der Frankfurt School of Finance verweist auf die bisherigen Schwierigkeiten Europas, einen großen Kapitalmarkt zu schaffen.
Europäische Kapitalmärkte sind ja so ein bisschen ein Stiefkind der europäischen Integration. Hat man zwar von Anfang an im Programm gehabt, aber in der Verwirklichung war es sehr schwierig, weil die Länder dann in diesem Bereich doch sehr stark auf ihre Eigenständigkeit geschaut haben.
Als 1957 die 6 Staaten Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande die römischen Verträge unterschrieben und damit die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft gründeten, wollten sie einen gemeinsamen Markt schaffen für Arbeitskräfte, Waren, Dienstleistungen und eben auch Kapital. Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gelang dies gleich. Sie dürfen seit 1957 in allen Mitgliedsländern leben und arbeiten. Einen zollfreien Handel organisierten die Staaten bis 1968. Bei Dienstleistungen und Kapital tat sich vergleichsweise wenig, selbst als aus der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 1967 die Europäische Gemeinschaft und durch den Vertrag von Maastricht ab 1993 die Europäische Union entstand. Statt 6 gibt es nun 27 Mitglieder. Aber der Markt für Kapital ist immer noch maßgeblich national geregelt.
Wenn man einen europäischen Kapitalmarkt schaffen will, dann muss man ihn auch europäisch regulieren. Die Konsequenz ist, dass die Mitgliedstaaten Kompetenzen, auch Regulierungskompetenzen verlieren und dass es eben eine europäische Aufsichtsbehörde geben wird, die das einheitlich regelt. Das will natürlich nicht jeder.
Infolge der Finanzkrise 2008 machte die EU Fortschritte in dieser Hinsicht, nachdem die Rettung systemrelevanter europäischer Banken Staaten wie Deutschland und Frankreich viel Steuergeld gekostet hatte. Als systemrelevant gelten Banken, deren Pleite ganze Volkswirtschaften gefährden könnte. Nun setzte sich bei den Regierungen die Einsicht durch, dass es besser sei, systemrelevante Finanzakteure nicht mehr national, sondern europäisch zu beaufsichtigen. Mit der Aufsicht der mehr als 100 systemrelevanten Banken betrauten die Regierungen die EZB. Aber die Nationalstaaten blieben weiter für die Regulierung und die Aufsicht über die meisten Finanzakteure wie die mehr als 5000 Banken zuständig. 12 Jahre nach der Finanzkrise legte die EU-Kommission 2020 dann einen Aktionsplan zur Schaffung einer Kapitalmarktunion vor und setzte sich 3 Ziele. Unternehmen sollten sich leichter finanzieren können, Sparer und Investoren ein sichereres Umfeld bekommen und Hindernisse für einen EU-weiten Kapitalbinnenmarkt beseitigt werden. Die Regierungen einigten sich aber nur auf kleine Maßnahmen wie einen besseren grenzüberschreitenden Zugang zu Informationen oder zur Vergleichbarkeit von Finanzprodukten. Nun gibt es wieder eine Krise. Europa steht wirtschaftlich unter massivem Druck. China kauft weniger europäische Produkte und überschwemmt die EU mit seinen Waren. Die USA verhängen Zölle gegen Europa und sichern sich selbst Zollvorteile. Zudem muss Europa aufpassen, technologisch von China und den USA nicht abgehängt zu werden. Nur 4 der 50 weltweit führenden Technologiekonzerne sind in europäischer Hand. Andererseits gibt es in Europa starke Forschungseinrichtungen, versierte technologische Mittelständler und Netzwerke, findige Unternehmer, gut ausgebildete Arbeitnehmer und zukunftsträchtige Branchen. Um diese fördern und im internationalen Wettbewerb bestehen zu können, könnte die EU jetzt noch ein Stück weitergehen bei der Integration der Kapitalmärkte. Erreichen will die EU dies durch einige Maßnahmen im Rahmen der Spar- und Investitionsunion. Dazu gehören Gesetze zur Stärkung der privaten oder betrieblichen Altersvorsorge und mehr Spielräume für Banken für die Vergabe von Krediten. Sie sollen diese einfacher weiterverkaufen dürfen. Dazu gibt es seit Mitte 2025 Vorschläge der Kommission. Hinzu kommen Ideen für eine Förderung der Finanzbildung der Bevölkerung, die Entwicklung eines Modells für Spar- und Anlagekonten sowie Anlageprodukte für Kleinanleger und den Abbau von Hürden, damit Vermögensverwalter leichter grenzüberschreitend agieren können. Allen Maßnahmen und Ideen gemein ist, dass die EU damit mehr privates Kapital für die wirtschaftliche Entwicklung mobilisieren will, um voranzukommen, gerade im Wettbewerb mit China und den USA. Bislang ist es aber vor allem ein politisches Vorhaben. Konkret auf den Weg gebracht hat die EU erst einige Maßnahmen. Der Prozess ist auf mehrere Jahre angelegt und die Kommission hat keinen Abschlusszeitpunkt definiert. Dennoch will sie im zweiten Quartal 2027 eine Halbzeitbilanz ziehen.
Welcome to Munich, or as we say here, Servus.
Sagte Messechef Stefan Rummel im Mai bei der Eröffnung der Weltleitmesse für Umwelttechnologie IFAD in München. Die EU will Zukunftstechnologien voranbringen und braucht dafür Investitionen. Denn
die Zukunft hängt davon ab, wie wir mit unserem Wasser umgehen, wie wir unsere Rohstoffe zurückgewinnen und wie wir die Kreisläufe schließen. Und Europa? Europa nimmt in diesem Bereich weltweit eine Vorreiterrolle bei Innovationen ein.
In den Hallen und auf dem Außengelände zeigten Firmen Maschinen mit gewaltigen Greifern und Mahlwerken zur Zerlegung alter Windanlagen, neue Verfahren zur Reinigung von Abwasser oder Spezialfahrzeuge zum Einsammeln von Abfällen. Schon bisher erwirtschaften Greentech-Unternehmen 9% der deutschen Wirtschaftsleistung, wachsen seit 2010 jährlich im Schnitt um fast 5% und beschäftigen mehr als 3,4 Millionen Menschen. Und hier gibt es noch mehr Wachstumspotenzial. Everything is a circle. In nature, nothing is lost. Beispiel Zerlegungs- und Recycling-Technologien. Hier könne sich Europa die Marktführerschaft sichern, schreibt die Bertelsmann Stiftung in einer gemeinsamen Circular Republic erstellten Analyse. An dieser Initiative zur Förderung der Kreislaufwirtschaft sind unter anderem große Unternehmen wie der Autohersteller BMW, der Softwarekonzern SAP oder der Chemiekonzern BASF beteiligt. Aber es ist keinesfalls ausgemacht, dass Anbieter aus Europa das Rennen machen. Chinesische Konkurrenten sind ihnen auf den Fersen. Und die haben Europa schon in der Vergangenheit aus Zukunftsbereichen wie der Photovoltaikbranche verdrängt. Treffen bei der Messe mit Miki Yokoyama, Direktorin der Investmentgesellschaft Aurum Impact, Teil des privaten Vermögensverwalters der Familie Goldbeck, den Eigentümern des gleichnamigen Bielefelder Baukonzerns mit rund 14.000 Beschäftigten. Aurum Impact investiere unter anderem in das Aachener Startup ReSolution, das sich mit dem Recycling von Textilien befasst, sagt Yokoyama.
Also eine Technologie, die Polyester wieder zu Polyester recyceln kann. Und sowas ist extrem wichtig, dass es eben nicht downgraden, die Materialien, die wir haben, sondern dass wir es wieder im Kreislauf halten und wieder für die gleichen Anwendungsfelder auch benutzen können.
Yokoyama wünscht sich mehr mutige Investoren, denn Europa solle über seine Zukunftsfähigkeit selbst entscheiden. Dafür brauche es mehr Investitionen in Technologien von morgen. Würde dabei die Spar- und Investitionsunion helfen?
Brutal sinnvoll. Ich glaube, wir sind noch zu kleinteilig in Europa unterwegs. Das macht es auch sehr schwierig für die Startups oder auch für viele Innovationen, weil man eben diese 27 Länder hat und dann 27 verschiedene, nicht ganz Sprachen, aber verschiedene Sprachen, verschiedene regulatorische Umfelder. Und ich glaube, wir brauchen da viel mehr Union, damit Sachen schneller skalieren können, es einfacher ist und wir da einfach auch mehr Schwung aufnehmen und den Amerikanern besser trotzen können.
Ein einheitlicher europäischer Kapitalmarkt und bessere Anlagemöglichkeiten für Privatleute könnten diesen auch helfen, ihre Ersparnisse zu vermehren. So die Idee der EU-Kommission mit der Spar- und Investitionsunion. Denn auf Spar- und Tagesgeldkonten reichen die Zinsen oft nicht zum Werterhalt aus. Zudem entfalten dortige Ersparnisse keine Wirkung. Kapitalmarktexperte Christoph Schallast:
Dieses Geld liegt ja wie sinnloser Beton herum und ist eigentlich kein Schatz.
Damit Geld eine wirtschaftliche Wirkung entfalten kann, muss es investiert werden. Dann wird aus Geld Kapital. Dies geschieht in großem Umfang in den USA über private Pensionskassen. Lehrer, Krankenschwestern oder Polizisten zahlen dort ein. Laufen die Investments gut, verzinsen sich ihre Anlagen. Läuft es schlecht, sinkt deren Wert. Wenn dies gerade zu dem Zeitpunkt geschieht, wo Menschen in den Ruhestand gehen wollen, wird es existenziell, was viele Menschen in der Finanzkrise zu spüren bekamen. In Irland, Australien und den USA wurde damals mehr als ein Viertel des privaten Altersvorsorgevermögens vernichtet. Das ist ein klarer Nachteil gegenüber umlagefinanzierten öffentlichen Rentensystemen, wie sie in Europa üblich sind. Aber es gibt auch einen klaren Vorteil für Volkswirtschaften mit starker privater Vorsorge für das Alter, wenn dort Pensionskassen die Spargelder langfristig investieren. Ob in Infrastruktur oder neue Unternehmen aus der ganzen Bandbreite der Wirtschaft. Von Landwirtschaft über Industrie bis hin zur Rüstung. Regelmäßig profitieren deren Anleger auch von Investitionen in europäische Unternehmen. Als Firmengründer Jan Julko sich nach 25 Millionen Euro frischem Kapital für Everphone umschaute, kam er mit einer kanadischen Pensionskasse für Lehrer ins Gespräch.
Da denke ich mir, es ist doch absurd, dass die kanadischen Lehrer in ein europäisches Unternehmen investieren wollen. Aber wo sind denn die europäischen Lehrer? Also das bedeutet, das hätte ich doch viel lieber in Europa weitergegeben, aber das gibt es de facto nicht.
Pensionskassen sind wichtig für Investitionen, weil sie anders als viele andere Kapitalgeber langfristig investieren. Gerade für den Aufbau neuer Unternehmen braucht es langfristig agierende Investoren, weil es oft lange Verlustphasen gibt. Länder mit gut gefüllten Pensionskassen haben deswegen einen Wettbewerbsvorteil. Hier gibt es große Unterschiede zwischen Ländern. In Relation zur jeweiligen Wirtschaftsleistung verfügen die Pensionskassen in Großbritannien über 3-mal mehr Kapital als die in der EU. Und die US-amerikanischen verfügen sogar über deutlich mehr als 4-mal so viel Kapital. Von einer Unterentwicklung der Pensionsfonds in Europa schreibt Mario Draghi in seinem Bericht. Deswegen seien EU-Kapitalmärkte im Vergleich zu anderen großen Volkswirtschaften unzureichend mit langfristigem Kapital versorgt. Auch innerhalb Europas gibt es große Unterschiede. Auf die Niederlande, Dänemark und Schweden entfallen 62% der privaten Pensionsguthaben der EU. Mit der Spar- und Investitionsunion sollen andere Mitgliedsländer nun ebenfalls mehr Kapital bei Pensionskassen aufbauen. Dazu will die EU auch paneuropäische Pensionsprodukte befördern, also Sparpläne und andere Angebote zur privaten Altersvorsorge, die europaweit verfügbar sind. Deutschland zieht gerade Konsequenzen aus seinen Erfahrungen mit Riester. Die Ersetzung eines Teils der gesetzlichen Rente durch diese Form staatlich geförderter privater Vorsorge für das Alter brachte für Investitionen und Rendite wenig. Das lag wesentlich an den Garantien für den Erhalt eingezahlter Beiträge, erklärt Südekum.
Und das hat dann zur Folge gehabt, dass eben dieses ganze Geld nur in sogenannte sichere Anlagen investiert wurde, also ganz oft in Staatsanleihen, die aber keine Zinsen bringen. Und deswegen war am Ende Riester einfach ein Flop, muss man sagen.
Anfang 2027 reformiert Deutschland diese Vorsorge und führt eine Nachfolgerin der Riester-Rente ein. Dann können private, staatlich geförderte Altersvorsorgegelder stärker in Aktien angelegt werden. Aber um die Dekarbonisierung der europäischen Wirtschaft zu bewerkstelligen, sollten auch mehr Spargelder in Infrastruktur investiert werden können.
Energienetze zum Beispiel, weil dadurch dann am Ende so gesehen auch europäisches Altersvorsorgekapital, europäische Infrastruktur mitfinanzieren kann. Das ist eigentlich sozusagen das größere Projekt, was hinter diesem Schlagwort der Kapitalmarktunion auch ganz konkret dahinter steht.
Um die Spar- und Investitionsunion voranzubringen, starteten Anfang des Jahres Finanzminister Lars Klingbeil und sein französischer Amtskollege eine Initiative der 6 größten Volkswirtschaften der EU. Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Polen und die Niederlanden. Gemeinsam stehen sie für 3/4 der Wirtschaftskraft der EU. Ende Mai trafen sich die Finanzminister der sogenannten E6 in Berlin.
Wir 6 wollen Tempomacher sein und wir wollen Knoten durchschlagen, beispielsweise beim europäischen Kapitalmarkt,
sagte Bundesfinanzminister Lars Klingbeil, SPD.
Das Ziel muss sein, dass wir der attraktivste Wirtschaftsraum der Welt sind. Das ist das Ziel und ich sage Ihnen auch sehr klar, wir haben das Potenzial dazu, nur wir müssen hieran arbeiten. Und die Spar- und Investitionsunion, Kapitalmarktunion, ist dafür ein zentrales Element.
Bei dem Treffen verständigten sich die Finanzminister auf einen wichtigen Schritt. Sie wären bereit, die Aufsicht über wichtige Handelsplätze, Kryptodienstleister und Marktinfrastrukturen auf die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA in Paris zu übertragen. Regierungsberater Südekum erklärt:
Aber ich glaube eben, dieser Impuls aus den 6 großen Ländern kann gerade diese Brüsseler Prozesse auch nochmal beschleunigen. Also ich will jetzt kein genaues Datum nennen, aber das ist jetzt nicht etwas, was irgendwann am Sankt-Nimmerleins-Tag passieren soll, sondern kurzfristig in den nächsten Monaten.
Das war der Hintergrund. Europäischer Kapitalmarkt. Aus Ersparnissen sollen Investitionen werden. Von Kaspar Domen. Redaktion: Nina Vogt und Alexander Böhle.